Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Eine deutsche Familie macht Urlaub an der italienischen Mittelmeerküste. Von Beginn an ist die Stimmung im Urlaubsort angespannt, gereizt und patriotisch aufgeladen. Vom örtlichen Grand Hotel ungerecht behandelt, zieht die Familie in eine kleine Pension um. Und dann gibt es den Eklat um das 8-jährige Töchterchen und seine Nacktheit am Strand. Die Familie bleibt, obwohl sie sich nicht recht wohlfühlt in Italien, und besucht die Veranstaltung eines Zauberkünstlers namens Cipolla. Er entpuppt sich als aggressiver Hypnotiseur, der die Menschen demütigt, besonders den freundlichen Kellner Mario. Die Situation eskaliert. Soweit die Kurzzusammenfassung der Novelle Mario und der Zauberer von Thomas Mann. Er schrieb sie im Jahr 1929. Die Handlung basiert auf realen Urlaubserlebnissen der Familie Mann 3 Jahre zuvor. Es ist ein Reisebericht und eine Parabel auf den Faschismus zugleich. Das Theater Heilbronn zeigt in der Box eine Bühnenfassung dieser Novelle, die von Chefdramaturgin Miriam Meuser und Regisseurin Nicole Buhr entworfen wurde. Mit beiden werde ich in diesem Podcast sprechen. Auch Hörproben werden Sie erleben und kurze Interviews mit den Darstellern Cosima Fischlein und Chris Carsten Roman. Am Stück beteiligt ist übrigens das gesamte Box-Ensemble, also auch Magdalena Lehnen und Max Lamperti. Ich bin Katja Schlonski, zuständig für die Hörbühne am Theater Heilbronn. Seien Sie herzlich willkommen und lassen Sie sich nun von Thomas Mann nach Italien entführen. So hört sich Mario und der Zauberer in Heilbronn an. Cosima Fischlein als Erzähler.
Torre di Venere. Wo man sich übrigens nach dem Turm, dem es seinen Namen verdankt, längst vergebens umschaut, ist als Fremdenort ein Ableger des benachbarten Großbades Porto Clemente. Eine der beliebtesten Sommerfrischen am Tyrrhenischen Meer und war während einiger Jahre ein Idyll für wenige. Zuflucht für Freunde des unverweltlichten Elements. Wie es aber mit solchen Plätzen zu gehen pflegt, so hat sich der Friede längst eine Strecke weiterbegeben müssen. Der Küste entlang, nach Marina Petriera und Gott weiß wohin. Die Welt, man kennt das, sucht ihn und vertreibt ihn, indem sie sich in lächerlicher Sehnsucht auf ihn stürzt, wähnend, sie könne sich mit ihm vermählen. Und wo sie ist, da könne er sein. Ja, wenn sie an seiner Stelle schon ihren Jahrmarkt aufgeschlagen hat, ist sie imstande zu glauben, er sei noch da. So ist Torre, wenn auch immer noch beschaulicher und bescheidener als Porto Clemente, bei Italienern und Fremden in starke Aufnahme gekommen.
Ein tragisches Reiseerlebnis, so untertitelt Thomas Mann seine Novelle. Vieles von dem, was er beschreibt, hat er mit seiner Frau und zweien seiner Kinder 1926 beim Urlaub im italienischen Badeort Forte del Marmi selbst erlebt.
Es wimmelt von zeterndem, zankendem, jauchzendem Badevolk, dem wie eine toll herabbrennende Sonne die Haut von den Nacken schält. Flachbodige, grell bemalte Boote von Kindern bemannt, deren tönende Vornamen, ausgestoßen von Ausschau haltenden Müttern, in heiserer Besorgnis die Lüfte erfüllen, schaukeln auf der blitzenden Bläue. Und über die Gliedmaßen der Lagernden tretend, bieten die Verkäufer von Austern, Getränken, Blumen, Korallenschmuck und Cornetti al Burro, auch sie, mit der belegten offenen Stimme des Südens, ihre Ware an.
Eine unangenehme Atmosphäre, die sich ausbreitende nationalistische Stimmung, alles ist überfüllt.
Welch ein Gedränge, nachmittags in den Gartencafés, zum Beispiel im Esquisito, wo wir zuweilen saßen und wo Mario uns bediente.
Per favore, Signore.
Ernstlich, man soll im September nach Torre di Venere gehen. Auch in der Vor- und Nachsaison ist es nicht leer dort, aber gedämpfter geht es dann zu und weniger national. Das Englische, Deutsche, Französische herrscht vor unter den Schattentüchern der Kapanne und in den Speisesälen der Pension. Während der Fremde noch im August wenigstens das Grand Hotel, wo wir mangels persönlicherer Adressen Zimmer belegt hatten, so sehr in den Händen der florentinischen und römischen Gesellschaft findet, dass er sich isoliert und augenblicksweise wie ein Gast zweiten Ranges vorkommen mag. Diese Erfahrung machten wir mit etwas Verdruss am Abend unserer Ankunft, als wir uns zum Diner im Speisesaal einfanden.
Ihr Tisch, per favore.
Es war gegen diesen Tisch nichts einzuwenden. Aber uns fesselte das Bild der anstoßenden, auf das Meer gehenden Glasveranda, die so stark wie der Saal, aber nicht restlos besetzt war und auf deren Tischchen rot beschirmte Lampen glühten. Die Kleinen zeigten sich entzückt von dieser Festlichkeit und so bekundeten wir einfach den Entschluss, unsere Mahlzeit lieber in der Veranda einzunehmen.
Scusi, Signore, diese Plätze dort sind unserer Kundschaft vorbehalten. Ai nostri clienti.
Die Familie registriert die Benachteiligung mit Befremden und wechselt vom Grand Hotel in ein anderes Quartier. Auch Mario, der freundliche Kellner, ist ein Lichtblick. Aber dann passiert diese Szene am Strand.
Es war unsere Schuld.
Wir hatten es unserer Lässigkeit zuzuschreiben, dass es zu einem Konflikt mit diesem von uns doch erkannten und gewürdigten Zustande kam.
Noch einem Konflikt.
Es schien, dass die Vorausgegangenen nicht ganz ungemischte Zufallserzeugnisse gewesen waren.
Mit einem Worte, wir verletzten die öffentliche Moral. Unser Töchterchen, 8-jährig, aber nach ihrer körperlichen Entwicklung ein gutes Jahr jünger zu schätzen und mager wie ein Spatz, die nach längerem Bade, wie es die Wärme erlaubte, ihr Spiel im nassen Kostüm wieder aufgenommen hatte, erhielt Erlaubnis, den von anklebendem Sande starrenden Anzug noch einmal im Meere zu spülen, um ihn dann wieder anzulegen und vor neuer Verunreinigung zu schützen. Nackt läuft sie zum wenige Meter entfernten Wasser, schwenkt ihr Trikot und kehrt zurück.
Hätten wir die Welle von Hohn, Anstoß, Widerspruch voraussehen müssen, die ihr Benehmen, unser Benehmen also, erregte?
Ich halte Ihnen keinen Vortrag.
Aber in der ganzen Welt hat das Verhalten zum Körper und seiner Nacktheit sich während der letzten Jahrzehnte grundsätzlich und das Gefühl bestimmend gewandelt.
Es gibt Dinge, bei denen man sich nichts mehr denkt. Und zu ihnen gehört die Freiheit, die wir diesem so gar nicht herausfordernden Kinderleibe gewährt hatten.
Sie wurde jedoch hierorts als Herausforderung empfunden.
Una vergogna!
Oh, senza costume de bagno!
Questi turisti, nessuna morale!
Oh, è uno scandalo!
Impudenza!
Nudo!
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 Bah!
Und dann macht ein italienischer Herr mit Melone so richtig Stress.
Die Schamwidrigkeit, die Sie sich hier erlauben, ist umso verurteilenswerter, als Sie einem dankvergessenen und beleidigenden Missbrauch der Gastfreundschaft Italiens gleichkommt. Nicht allein Buchstabe und Geist der öffentlichen Badevorschriften, sondern zugleich auch die Ehre meines Landes sind freventlich verletzt. Und in Wahrung dieser Ehre werde ich Sorge tragen, dass Ihr Verstoß gegen die nationale Würde nicht ungeahndet bleibt.
Eine Geldstrafe wird verhängt, nun erwägt die Familie abzureisen, bleibt aber schließlich, weil auch die Merkwürdigkeit der Stimmung in sich selbst einen Wert bedeutet, wie es im Text heißt, unabhängig von Behagen oder Unbehagen. Zu diesem Zeitpunkt kündigt sich der Zauberkünstler Cipolla in Torre del Venere an. Sein Name ist übrigens ebenso erfunden wie der Name des Ferienortes. Cipolla, das erkennt der Erzähler schnell, ist ein Hypnotiseur, der Böses im Schilde führt und Menschen manipuliert. Bis hierher zunächst einmal die Geschichte. Wie kam die Idee eigentlich zustande, diesen Stoff in Heilbronn auf die Bühne zu bringen? Chefdramaturgin Mirjam Meuser beantwortet meine Frage.
Naja, ich glaube, wir hatten den schon eine ganze Weile im Auge und haben immer mal wieder drüber geredet, ob wir ihn in den Spielplan der Box mit aufnehmen. Er ist Abiturstoff, genau. Und diese Spielzeit war es dann soweit und interessanterweise mit der politischen Entwicklung, die, ich weiß gar nicht, ob man sagen soll, die spielt uns in die Karten, das ist wahrscheinlich der falsche Ausdruck, aber es wird gerade so wirklich unheimlich aktuell, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, als sich damit auseinanderzusetzen im Moment.
Die Novelle gilt als sein Hauptwerk Thomas Manns. Er schrieb sie auf dem Gipfel seines Ruhms 1929, als er auch den Literaturnobelpreis erhielt.
Na, also er gilt als eines der Hauptwerke, weil er eben so unglaublich seismografisch damals den beginnenden, also die Atmosphäre des beginnenden Faschismus in Italien einfängt. Obwohl das gar nicht Thomas Manns Absicht war, eigentlich. Er wollte sozusagen ein persönliches Erlebnis auf eine symbolische Ebene heben und über seine Erfahrungen in Italien erzählen und hat selber nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, dass er eigentlich zu dem Zeitpunkt einen Cipolla in Deutschland für nicht möglich gehalten hat. Und das war eigentlich erst die Literaturkritik, die auf diese unglaubliche Qualität, also diese seismografische Qualität des Textes hingewiesen hat. Und er hat das dann so im Nachhinein ja, wie bestätigt, dass ihr da offensichtlich etwas gespürt hat, was ihm gar nicht selbst so bewusst war beim Schreiben.
Die Regie führt in Heilbronn die Leiterin des Jungen Theaters, Nicole Buhr. Sie hat den Text gemeinsam mit Mirjam Meuser für die Bühne bearbeitet.
Also dieser Urlaub war im Jahr 1926, den Text hat er erst 3 Jahre später geschrieben und dann 1930 veröffentlicht. Das war 4 Jahre vor der Machtübernahme Adolf Hitlers, als er diesen Text geschrieben hat. Weil ihm da aber tatsächlich auch schon geschwant hat, was in ganz Europa in der Luft lag. Ich meine, Italien, da war Mussolini ja schon seit 1922 Ministerpräsident.
Also inzwischen, nach allem, was wir auch zu Thomas Mann und Entstehungsgeschichte gelesen haben, man kann in seinen Kopf nicht reingucken. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er das nicht wirklich mit politischen Absichten geschrieben hat. Wahrscheinlich mit Ahnungen, aber nicht mit politischen Absichten. Denn was ich auch so spannend finde auf den Proben ist, wir müssen uns ja irgendwie psychologisch diesen Figuren annähern und irgendwie doch gucken, was wollen die und warum und irgendwo diese Erzählung auseinandernehmen als dramatischen Text. Und man kann das einfach, diesen Text komplett psychologisch denken, auf eine Analyse darauf, wie funktionieren Menschen, wie frei ist der Wille, wo lassen wir uns manipulieren. Und das hilft uns fürs Spielerische total. Und dass es dann diese politische Ebene noch drauf gibt, das ist irgendwie für uns in den Proben fast nur ein Goodie, aber natürlich grundsätzlich wahnsinnig wichtig.
Ich glaube auch, dass Thomas Mann sich eigentlich dafür interessiert hat, was diese Figuren für eine Faszination ausüben und warum. Und dass er das als Künstler untersuchen wollte, weil er da auch Verbindungen gespürt hat zu seinem eigenen Metier, also bei einem Mussolini zum Beispiel. Und das war, glaube ich, eher sein Ansinnen als irgendeine politische Agenda. Die hatte er ja nicht, als unpolitischer, wie er sich immer bezeichnet hat.
Dieser Cipolla, kann man eigentlich eindeutig sagen, für wen der steht, vielleicht auch im Nachhinein? Das ist ja am Anfang ein Zauberer, so wird er vorgestellt. Und er entwickelt sich ja eigentlich erst im Verlauf der Geschichte zu diesem Hypnotiseur, zu diesem manipulativen Typen. Der wird beschrieben als verwachsener Mann mit bösen, eiskalten, stechenden Augen, der eben Menschen manipuliert und ihren Willen bricht und sie zwingt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollen.
Ich glaube nicht, dass man das so ungeheuer personifizieren kann. Also er ist natürlich immer wieder irgendwie mit Mussolini gleichgesetzt worden. Später hat man dann über Hitler nachgedacht, ja. Aber ich glaube, für Thomas Mann steht er erstmal für ein Phänomen. Also für eine Kunst, die er beherrscht. Er hat ja damals, als er 26 in der Toskana im Urlaub war, mit seiner Familie gemeinsam eine sogenannte Zaubershow erlebt, nämlich das Magiers Cesare Gabrielli, der damals sehr bekannt war in Italien und der offensichtlich auch über diese Fähigkeiten verfügte und sein Publikum dadurch am kleinen Finger durch die Manege führen konnte. Und ich glaube, ihn hat das als Phänomen, als Fähigkeit interessiert, weil er es vielleicht auch in der allgemeinen politischen Atmosphäre in Europa immer wieder beobachten konnte. Und er wollte sich damit auseinandersetzen, was eben auch seinen eigenen Fähigkeiten als Künstler entsprach. Es gehört ja dazu, ein Publikum zu verführen, wenn man Romane schreibt, sie weiterzulesen.
Ich würde diesen Cipolla gerne mal zitieren. Der sagt zum Beispiel, die Freiheit existiert und der Wille existiert auch. Aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille, der sich auf seine Freiheit richtet, stößt ins Leere. Worauf will er da hinaus? Ihm geht es ja um Manipulation.
Ihm geht es um Manipulation, aber ihm geht es auch darum, er legt einfach offen dar, was er tut und demonstriert es infolgedessen. Und damit macht er die Aussage tatsächlich auf psychologischer Ebene, dass wir Menschen uns schon unseren Willen auf etwas richten müssen und dass einfach nur das Negieren weniger Kraft hat, als etwas zu wollen. Und die Willensstärke von einem Cipolla ist auf jeden Fall deutlich größer als die Nichtwollensstärke eines normalen Menschen. Und das demonstriert er infolgedessen. Das Faszinierende ist ja wirklich, er sagt immer vorher, was er tut oder nachher, was er tut. Er legt das vollkommen offen und trotzdem funktioniert es und trotzdem lassen sich die Menschen da drauf ein. Und das kann man wirklich, das ist richtig literarisch analytisch, kann man das dann verfolgen im Laufe des Stückes.
Was er aufmacht mit dieser Trennung von Willen und Freiheit ist, glaube ich, Thomas Mann war ja ein großer Verfechter der Psychoanalyse und es geht um den Gegensatz vom Unbewussten und der Rationalität, also der Wille, der sozusagen den Menschen im Unbewussten treibt, während die Freiheit etwas ist, was er sich durch Rationalität erarbeiten kann. Und die Fähigkeit von Cipolla liegt eben darin, sich sozusagen auf das Unbewusste, das unbewusste Wollen der Menschen zu beziehen und das darüber, also wenn er das stark aktivieren kann, schaltet er ihre Rationalität und ihre sozusagen ihren Freiheitswillen aus.
Ja, also was man sehr gut an diesem Stück auch sehen kann, ist dieses Verhältnis zwischen Führer, Individuum und Masse. Das wird ständig da erfahrbar und erspürbar und wir haben das auf den Proben tatsächlich auch gemerkt, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man eine Schipolla-Szene sozusagen zu zweit probt, nur Schauspieler und Regie, ob dann vielleicht noch eine Person da ist, in dem Fall war es der Giovanotto, der sich gegen ihn stellt und dann sozusagen eine direkte Konfrontation da ist, oder ob dann noch viele Menschen im Raum sind. Das war auch ein Zufall auf einer Probe. Die kamen später, weil sie waren später bestellt. Und auf einmal hat sich eine so seltsame Spannung im Raum breit gemacht, weil wir waren auf einmal mehr. Und auf einmal wollte keiner mehr den Schipolla stören, weil keiner wollte aus der Reihe tanzen, keiner wollte raustreten. Also diese Dynamiken, die man da beobachten kann, diese verschiedenen Spannungsverhältnisse. Warum sagt denn auch einer nichts? Obwohl, da sitzen so viele Leute, warum sagt denn der eine nichts? Warum traut sich der eine raus? Wie verhält sich dann die Masse zu dem einen? Wie verhält sich der Schipolla zum Individuum? Wie fühle ich zum Schipolla? Das sind ganz spannende Mechanismen, die da wirken und die man da auch selber als Publikum erfahren kann.
Der Kniff ist ja auch, dass uns eigentlich doch dieser Schipolla in seiner Art und Weise, Menschen zu manipulieren, überhaupt zeigt, wie dieser Mechanismus funktioniert.
Ganz genau, ja.
Kurze Ergänzung, weil ich finde es wirklich sehr spannend. Es gibt ja aktuell auch Mentalisten und wir haben uns da sehr mit Timon Krause beschäftigt. Und das ist ein unfassbar sympathischer junger Mann und der macht es im Prinzip auch so. Er legt total offen, wie das alles funktioniert und demonstriert es da. Aber im Unterschied zu Schipolla führt er keine Menschen vor und missbraucht sie nicht.
Chris Carsten Roman hat als Schipolla ein wichtiges und durchaus symbolträchtiges Requisit dabei. Die Reitpeitsche, die er immer wieder knallen lässt. Wie schwer ist es?
Es war anfangs schwer, weil man echt den Mut dafür aufbringen muss, dass die Peitsche nicht zurückpeitscht. Ist mir noch nicht passiert, aber ich glaube, man darf einfach keine Angst haben und dann funktioniert das. Also man muss mit dem Handgelenk arbeiten und nicht mit Kraft.
Das klappt also schon ganz gut. Ansonsten steckt das vierköpfige Boxensemble Mitte November, als ich die Proben besuche, zusammen mit der Regie noch mittendrin in der Stückentwicklung. Mit Cosima Fischlein als Erzähler und Chris Carsten Roman als Schipolla habe ich gesprochen.
Cosima, das ist ja gar nicht allzu lange her, dass wir miteinander gesprochen haben über deine Arbeit im Kinder- und Jugendtheater. Nun stehst du vor einer neuen, womöglich für dich ganz anders gearteten Aufgabe, nämlich als Erzähler in der Bühnenfassung von Thomas Manns Novelle. Wie ist das für dich?
Zuallererst eine tolle Herausforderung. Also ich freue mich schon ganz, ganz lange auf den Start der Produktion, weil ich mich einfach textlich da total ausleben und reinwurmen kann. Das gefällt mir sehr.
Der Erzähler bestreitet eigentlich den allergrößten Teil dieses Textes. Das ist auch eine Herausforderung, oder?
Ja, definitiv. Also selbst ich kann jetzt sagen, diesmal, ich bin auch textlich herausgefordert.
Ja. Chris Carsten Roman sitzt hier auch bei uns. Du spielst unter anderem den Schipolla in diesem Stück. Also du verkörperst quasi das Böse. Wie empfindest du das?
Es macht wahnsinnig Spaß, die Abgründe von dieser Figur zu erforschen, auch meine eigenen Abgründe zu erforschen. Es ist so witzig, dass mir diese Macht dann auch voll gefällt, die ich dann auf der Bühne halt verkörper. Und man darf mir keine Macht geben anscheinend. Aber es ist halt wirklich, es macht richtig Spaß, sich da reintauchen und reinfallen zu lassen.
Ich habe euch beim Theaterfrühstück erlebt und da beschreibt ihr diesen Erzähler als das Gehirn und die anderen drumherum, also ihr seid ja vier Schauspielerinnen und Schauspieler, drumherum als alter Ego des Erzählers. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Also die Geschichte basiert ja auf einer wahren Begebenheit, sage ich mal so unter Anführungsstrichen, Thomas Mann, der mit seiner Familie in Italien Urlaub gemacht hat. Und so kann der Erzähler eigentlich auch so ein bisschen als alter Ego von Thomas Mann gesehen werden, der dieses Erlebnis des Urlaubs noch einmal aufleben lässt und auch lebendig und spürbar werden lässt für alle Anwesenden. Und so sind alle Parteien, die auf der Bühne zu finden sind, abseits des Erzählers, seines Gehirns, also seines Erlebnisses entsprungen. Und werden dann in dem Moment oder eben dann im Stückverlauf nochmal lebendig.
Diese Atmosphäre, dieses Bedrohliche des heraufziehenden Faschismus, wie weit ist euch das nah?
Nah in welchem Sinne?
Wie weit euch das in eurem Erleben, in eurer Erinnerung an Geschichtsunterricht, in seiner Bedrohlichkeit auch nahe kommt oder ist das für euch eher abstrakt?
Also ich meine, Vergleiche oder Erinnerungen über andere Generationen fallen natürlich sofort ans Dritte Reich, an Hitler, aber natürlich auch allgegenwärtig der Rechtsdruck, mit dem wir uns seit langer Zeit auseinandersetzen müssen und der zunehmend starkt. Ja, Parteien wie die AfD, die FPÖ in Österreich. Also ich meine, das Perfide daran ist ja, dass man es nachvollziehen kann, wie diese Parteien mit ihrem Programm oder ihrer manipulativen Art und Weise auch immer weiter aufsteigen. Es macht einen fassungslos. Das ist so der Bezug aktuell, ja, unheimlich.
Hat dieser Cipolla, der ja zunächst als Zauberer eingeführt wird und sich dann doch als Hypnotiseur, als manipulativ entpuppt, hat er was von einem Trump?
Ja, mit Sicherheit. Also auch was von einem Hitler. Also auf jeden Fall, das ist so eine Figur, die man hinstellt und die Leute halt beeinflusst mit dem, was sie tut, was sie sagt. Und der kriegt sie ja auch. Also ich glaube, auch wenn er jetzt nicht Hypnotiseur wäre, würde er Menschen dazu bekommen, dass die Leute sagen, das ist ein toller Mensch und der hat gute Ansichten.
Und so hört er sich an, dieser Cipolla.
Meine Damen und Herren, Sie sahen mich soeben etwas empfindlich gegen die Belehrung, die dieser hoffnungsvolle junge Linguist mir entgegenzusetzen glaubte. Ich bin ein Mann von einiger Eigenliebe. Nehmen Sie das in Kauf. Ich finde keinen Geschmack daran, mir anders als ernsthaften und höflichen Sinnes guten Abend wünschen zu lassen. Es in entgegengesetztem Sinne zu tun, besteht wenig Anlass. Indem man mir einen guten Abend wünscht, wünscht man sich selber einen. Und das Publikum wird nur in dem Falle einen guten Abend haben, dass ich einen habe. Und darum tat dieser Liebling der Mädchen von Torre di Venere sehr wohl daran, sogleich einen Beweis dafür zu geben, dass ich heute einen habe und also auf seine Wünsche verzichten kann. Ich darf mich rühmen, fast lauter gute Abende zu haben. Ein schlechterer läuft wohl einmal mitunter, doch das ist selten. Mein Beruf ist schwer und meine Gesundheit nicht die robusteste. Ich habe einen kleinen Leibesschaden zu beklagen, der mich außer Stand gesetzt hat, am Kriege für die Größe des Vaterlandes teilzunehmen, allein mit den Kräften meiner Seele und meines Geistes meistere ich das Leben, was ja immer nur heißt, sich selbst bemeistern, und schmeichle mir mit meiner Arbeit die anspruchsvolle Anteilnahme der gebildeten Öffentlichkeit erregt zu haben. Die führende Presse hat diese Arbeit zu schätzen gewusst. Der Corriere della Sera erwies mir so viel Gerechtigkeit, mich ein Phänomen zu nennen, und in Rom hatte ich die Ehre, den Bruder des Duce unter den Besuchern eines der Abende zu sehen.
Kommen wir mal zum Text, zur Sprache Thomas Manns. Die ist wirklich sehr kunstvoll und sehr anschaulich, sehr atmosphärisch, dicht, auch wenn er da zum Beispiel von der blitzenden Bläue des Meeres spricht oder solche Dinge. Habt ihr die Sprache und die Erzählstrukturen auch übernommen?
Ja, großteils ja. Also wir haben eigentlich nur Striche gemacht. Beziehungsweise in den Passagen, wo es szenisch wird, minimale Veränderungen vorgenommen von quasi Erzählhaltung in direkte Rede. Aber das ist eigentlich alles, weil das eine unglaublich plastische, farbige, bildreiche Sprache ist. Und ich finde es eigentlich ganz großartig, sowas heute nochmal als Bühnensprache zu verwenden und den jungen Leuten nahezubringen.
Kleiner Nachsatz von Chris.
Ich fand es aber auch tatsächlich auch erstmal eine Umstellung, weil es sind ja auch so lange Bandwurmsätze. Und wenn man halt wirklich nicht konzentriert dabei ist, also man kann ja manche Bücher auch wirklich so in der Halbkonzentration lesen, versteht die. Das ist dann nicht möglich, weil dann hast du auf einmal einen Satz, der dann halt über eine Seite oder zwei Seiten geht und du weißt gar nicht mehr, worum es geht.
Okay, jetzt zurück zum großen Ganzen mit Regisseurin Nicole Buhr und Dramaturgin Miriam Meuser. Wie lässt sich aus einer Novelle nun ein Bühnentext entwerfen? Also wie seid ihr dabei vorgegangen? Habt ihr den tatsächlich zusammengeschrieben?
Also die Grundüberlegung war eben darauf einhaken, dass eben Thomas Mann von seiner Familie als Zauberer bezeichnet wurde. Erstmal zu überlegen, wie geht er denn vor in der Spiegelung von sich selber als Erzähler? Und der Erzählende, Thomas Mann als Erzähler, verführt erstmal sein Publikum und holt es nach Italien in eine wunderschöne Szenerie und nimmt da mit, deutet aber immer schon darauf hin, es wird was Schlimmes passieren. Und das sind die Mechanismen, die eben man als Literat hat. Und welche Mechanismen haben wir denn, welche Mittel haben wir denn im Theater, um unser Publikum zu verführen? Das war so die Grundlage und dazu kommt dann eben diese Erzählung in der Erzählung, beziehungsweise bei uns das Theater im Theater. Wir nennen es immer Zaubershow 1 und Zaubershow 2. Die Zaubershow 1 ist die, die vom Erzähler geführt wird. Zaubershow 2 ist die, die von Cipolla geführt wird. Wobei geführt ist auch so eine Sache, weil der Erzähler lässt ja zu, dass ein Cipolla entsteht. Aber nichtsdestotrotz gibt er ihm den Raum. Man merkt auch in dem Moment, wo Cipolla kommt, wird es szenischer. Die ganze Zeit vorher ist sehr viel Erzählung und sobald Cipolla kommt, wird es viel, viel szenischer. Und da überlässt er ihm den Raum, zieht sich aufs Reflektieren zurück. Aber natürlich führt der Erzähler bis zum Ende die Erzählung. Er lässt ihn dann sterben am Ende.
Beim Theaterfrühstück habt ihr von dem Erzähler als dem Gehirn gesprochen, das über drei alter Egos um sich herum verfügt. Kann man sich das Bild so vielleicht noch ein bisschen konkreter vorstellen? Also er lässt die Puppen tanzen?
Ja, natürlich. Er lässt die Puppen tanzen. In einer sehr ambivalenten Haltung, weil er ist zum einen Beobachter und Erzähler. Und gleichzeitig ist er ja auch auf eine sehr, sehr passive, beobachtende Art und Weise Teil des Geschehens. Ja, und in diesem Spannungsfeld bewegt er sich eben.
Ich durfte nun bei einer Probe auch dabei sein, Nicole, und da war mein Eindruck, man hört und erkennt natürlich diesen Fließtext, aber das ist auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler schon eine ganz schöne Herausforderung.
Ja, wir müssen uns da alle einlesen. Also ich habe den Text auch einmal komplett abgeschrieben und natürlich mit der Fassung mich da viel mit beschäftigt und die müssen sich da jetzt eben erstmal einlesen und einreden. Man muss den in den Mund kriegen, aber man merkt dann auch, wenn man es dann hat, dann macht es auch sehr viel Spaß, damit umzugehen.
Kommen wir noch mal so ein bisschen nicht zur Hauptfigur, nicht zum Cipolla, sondern zur Titelfigur dieser Novelle, zu diesem Mario. Ist das eigentlich für Thomas Mann so ein bisschen der Prototyp eines Italieners?
Er sagt so schön in der Erzählung, das ist so einer dieser unscheinbaren Momente, die gar nicht spektakulär sind, die einem aber im Kopf hängen bleiben. Also zumindest bleiben sie ihm im Kopf hängen. Und ich kann mir schon vorstellen, da mutmaße ich jetzt aber ein bisschen, dass gerade diese unscheinbaren Momente, dass so eine Figur dann am Ende sozusagen diese wichtige Rolle spielt, dass das natürlich ein toller Kniff ist und eine spannendere Wendung, als wenn das eine Figur wäre, die eh schon zentral im Fokus steht.
Also er ist vielleicht die Ehrenrettung des Italieners. Du spielst wahrscheinlich auf den Namen Mario an, zum einen, ne, und darauf, dass er die Waffe in der Tasche hat. Vielleicht war die ja dafür gedacht, eine Liebesfrage zu lösen im Sturm der Gefühle. Aber ja, eher die Ehrenrettung des Italieners, würde ich sagen.
Also ich merke, wir dürfen das Ende des Stücks verraten. Dieser Mario, der Kellner, der ja böse, brüskiert und bloßgestellt wird von Cipolla, von diesem Hypnotiseur, erschießt ihn am Ende. Das entspricht nicht der realen Situation, die die Manns dort in Italien erlebt haben. Aber es war angeblich ein Vorschlag der Tochter Erika, die gesagt hat, dieser böse Mensch, der alle so böse behandelt, warum wehrt sich keiner gegen den? Also das ist wahrscheinlich aus dieser Idee heraus dann in den Text Thomas Manns eingeflossen. Ja, das Ganze endet also tödlich. Denn der unglücklich verliebte Mario wird von Cipolla so weit gedemütigt und manipuliert, dass er den Magier sogar küsst, weil der sich per Hypnose an die Stelle seiner Geliebten setzt. Als Mario begreift, was da passiert, erschießt er Cipolla. Wie interpretiert ihr denn den Ausgang der Geschichte? Der hat ja tatsächlich nicht so stattgefunden. Also dieser Hypnotiseur ist nicht erschossen worden, aber in Thomas Manns Novelle wird er erschossen.
Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, wenn Mario die Ehrenrettung des Italieners ist, dann ist Mario auch die Ehrenrettung des Geistes bzw. der Rationalität, die dann doch sich gegen das Unbewusste und die unbewussten Triebe, Dränge, Zwänge des Menschen durchsetzen kann. Ich denke, dass Thomas Mann das auch so gesehen hat und leider hat uns die Geschichte da eines Besseren belehrt.
Eine letzte Frage habe ich noch an die Darsteller Cosima Fischlein und Chris Carsten Roman. Letztendlich, worin liegt für euch die Botschaft dieses Textes?
Die Botschaft, also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es schaffen, mit dem Stück das Publikum so weit einzupacken in diese sichere, schöne Atmosphäre von Italien und Urlaub, bis wir dann zu dem Moment kommen, an dem es kippt und jede für sich selber enttarnen darf oder erwischen lassen darf bei dem, wow, krass, ich bin da auch selbst total mitgegangen. Und jeder einzelne Zuschauende erwachen darf in diesem Prozess der tragischen Wirklichkeit.
Was meinst du dazu, Chris?
Ich finde, solche Stücke sollten gezeigt werden und ich finde, dass wir damit im besten Fall bei dem Zuschauer einen Aha-Moment bekommen, wo sie über ihre eigenen Dinge nachdenken und sagen, ah, okay, wir waren schon mal dort und da wollen wir nicht nochmal hin. Das ist so die Botschaft, die ich hoffe, dass wir die bekommen. Und deswegen ist gerade dieser ruhige Anfang, diese schöne Stimmung, dieser Kippmoment so wichtig, weil es meistens so funktioniert. Man denkt, es ist alles gut und dann steckt man drin und dann hat man das, wie ist es dazu gekommen, die Frage.
Ab dem 7. Dezember können Sie also Mario und der Zauberer nach der Novelle von Thomas Mann im Abendprogramm der Box erleben. Ein intensives Kammerspielerlebnis, das das Theater auch mit anderen Stücken wie Nach dem Ende oder Corpus Delicti künftig auch für erwachsene Theaterbesucher in der Box abends anbietet. Nun lebt die Arbeit am Jungen Theater auch von und mit dem Austausch zwischen Kunstschaffenden und Publikum. Wird es auch bei diesem Stück so sein? Das ist ja auch eines, was eben für den Abendspielplan konzipiert ist, aber auch für die Oberstufenschülerinnen und Schüler.
Also es ist genau das übliche Programm, was wir sonst auch haben, dass über die Theaterpädagogik Workshops dazu angeboten werden, dass wir Nachgespräche dazu anbieten. Und dann sind wir sehr gespannt, wie das aufgenommen wird, sowohl sprachlich als auch inhaltlich.
Also im Grunde werden die alten Kammerspiele am Theater Heilbronn ein Stück weit wiederbelebt, auch durch Mario und der Zauberer nach Thomas Mann. Soweit nun diese Folge der Hörbühne, dem Podcast vom Theater Heilbronn. In 2 Wochen, da erfahren Sie in der nächsten Folge dann alles rund um die Imaginale. Vom 30. Januar bis zum 10. Februar steigt es wieder, das internationale Festival animierter Formen. Wirklich spannendes Figurentheater steckt dahinter. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihre Katja Schlonski.